was für sie gleichgültig ist, aber für zwei Leute, die sie gerne zugeschickt bekommen haben möchten, relevant ist. Ja, bevor ich damit anfange, aber noch zwei, drei Worte zum Stammbaum des Atridenhauses, den ich Ihnen erster Versuch zusammen mit dem Zugangslink schicken wollte. Das hat irgendwie nicht geklappt. Aber im zweiten Anlauf hat es jedenfalls der Meldung meines Computers nach funktioniert. Haben Sie dieses Blatt alle im Anhang gefunden? Sehr schön. Der ist vereinfacht, aber ein paar, ich brauche auch gar nicht viel dazu zu sagen, aber ein paar Sachen, die sich nicht von selbst verstehen, weil in dieser Familie viele Dinge kompliziert laufen, will ich noch kurz erwähnen. Ganz am Anfang dieses Stammbaums steht, wie bei fast allen mythischen Stammbäumen der Griechen, natürlich Zeus, das ist klar, der hat seine Finger bzw. andere Körperteile eigentlich immer mit im Spiel. Der Name Pluto, den Sie neben ihm ganz oben finden, das hat nichts mit dem Unterweltsgott Pluton zu tun, auf Griechisch ja Pluton. Pluto ist ein Frauenname. Es gibt ja viele weibliche Namen, die auf Omega enden, alle endbetont, ist eine Titanin, so aus der zweiten Reihe, und mit der zeugt Zeus Tantalos, den berühmt-berüchtigten, der damit selbst noch ein vollständiger Gott ist. Das ist auch der Grund, weswegen seine Unterweltstrafen gar nicht enden können. Als Gott ist er unsterblich. Und dann aber verliert sich so dieses göttliche Element immer weiter in jeder Generation. Das ist ein bisschen unlogisch, weil Tantalos Frau Euryanassa eine Meernymphe ist, also auch noch eine Göttin. Aber Pelops ist schon kein richtiger Gott mehr und in den nächsten Generationen werden es immer weniger. Von den Gräueln in der Generation von Atreus und seinem Bruder Thyestes hatten wir ja schon gesprochen. Dieses komplizierte Geflecht rechts von Thyestes sollte ich noch mal kurz erläutern. Tatsächlich ist nirgendwo ein Name für die Frau des Thyestes überliefert. Das ist eine der namenlosen mythischen Gestalten. Deswegen habe ich sie nur mit dem allgemeinen Frauenzeichen, gleichzeitig dem Symbol für den Planeten Venus, gekennzeichnet, mit der Thyestes drei Söhne hat. Deren Namen sind bekannt, die tun hier aber nichts zur Sache. Und eine Tochter Pelopeia. Und nachdem er eben seine drei Söhne durch Schlachtung seines Bruders Atreus, also Atreus als Schlachtender, verloren hat und seine Frau mittlerweile tot ist, begeht er ein Gräuel mehr in dieser Familie, indem er seine Tochter Pelopeia vergewaltigt, wobei sie nicht weiß, dass ihr Vater der Vergewaltiger ist. Und daraus dann der Sohn Aigisthos, der also gleichzeitig der Sohn und Enkel von Thyest ist, hervorkommt, als Pelopeia irgendwann später doch mal erfährt, dass ihr eigener Vater sie vergewaltigt hat. Begeht sie Selbstmord. Also es geht für fast alle Leute in dieser Familie schlecht aus, für Pelopeia völlig unschuldig. In der nächsten Generation kommen dann, ich habe die Thyestes-Familie so ein bisschen nach oben versetzt, also eigentlich sind die Söhne und Pelopeia ja auf derselben Zeitschiene wie Agamemnon und Menelaos als Söhne von Atreus und Aerope. Da aber Aigisthos so ein bisschen zwischen den Generationen steht, habe ich die dann so eine Zeile nach oben versetzt. Ja, Agamemnon und Menelaos, die Brüder heiraten zwei Schwestern, Klytaimnestra und Helena, genau genommen zwei Halbschwestern. Da kommt eben die Familie der Tyndariden ins Spiel, bei der die Geschichte wiederum sehr kompliziert ist, weil eben die Mutter der vier Kinder, Leda, ungefähr parallel Verkehr mit ihrem Mann Tyndareus und Zeus in Gestalt eines Schwans. Die Geschichte ist ja bekannt, unter anderem ja, habe ich Ihnen ja auch das entsprechende Gemälde von Leonardo gezeigt. In drei Fällen ist die Zuordnung eigentlich klar. Klytaimnestra ist eine Tochter von Tyndareos, damit, weil sie zwei menschliche Eltern hat, auf jeden Fall sterblich. Helena ist auch sterblich, aber eine Halbgöttin, die ist eindeutig eine Tochter von Zeus und wird dann auch nachträglich divinisiert. Polydeukes ist auch ein Halbgott, Sohn von Zeus. Der ist unsterblich, manchmal selten, schlägt bei den Halbgöttern das Unsterblichkeitselement durch. Und bei Castor weiß man es nicht genau. Er ist zwar sein Zwillingsbruder, aber wir kennen das ja aus einer anderen Zeus-Geschichte, dass die Zwillingsbrüder Herakles und Iphikles auch von zwei verschiedenen Vätern stammen. Herakles von Zeus und Iphikles von Amphitryon. Castor ist jedenfalls sterblich und von Haus aus sterblich und man weiß eben nicht so genau, es gibt beide Varianten, ob er jetzt auch ein Sohn von Zeus, bei dem eben nur die Sterblichkeitsgene schlecht stärker durchkommen oder von Tyndareos ist. Ich hatte, glaube ich, auch schon mal die schöne Geschichte erwähnt, dass eben Polydeukes sozusagen als sein geliebter Bruder stirbt, die Hälfte seiner Unsterblichkeit abtritt und dann jeder der beiden ein halbes Jahr lebendig und ein halbes Jahr tot ist. Das ist wirklich wahre Bruderliebe. Beide zusammen haben wir ja, nee, haben wir doch mal erwähnt hatte ich sie schon, aber beide zusammen werden uns heute dann in Aktion begegnen. Ich muss gerade mal hinter mich greifen, weil ich noch einige Blätter mir nicht parat gelegt hatte, die ich gleich brauche. Ja. Ja, dann vielleicht noch eben ganz kurz nochmal zur Erinnerung: die vier Kinder von Agamemnon und Klytaimnestra. Die älteste Tochter Iphigenie wird von Agamemnon geopfert, was einer der Gründe dafür ist, dass seine Frau Klytaimnestra ihn dann auch ermordet. Chrysothemis spielt in diesem ganzen Mythos keine große Rolle. Sie kommt zwar namentlich schon bei Homer vor, aber wird ja sozusagen in den Rang einer tragischen Figur, oder sie selbst ist eigentlich nicht tragisch, aber als Tragödiendarstellerin in Sophokles' Elektra erhoben. Elektra und Chrysothemis bilden hier ein ähnliches Geschwisterpaar wie Antigone und Ismene in der Antigone. die ich allerdings ausklammern will, weil hier die Götter keine große Rolle spielen. Über Orest muss nichts mehr gesagt werden. Seine Cousine Hermione, die Tochter von Menelaos und Helena, kommt heute noch in unseren Fokus. Das dürfte, wenn Sie heute Hermione googeln, dann finden Sie Hermione Granger sicher vor dieser Hermione. Ich weiß nicht, welcher Teufel die deutschen Übersetzer geritten hat, aus dem wunderschönen Namen Hermione eine Hermine zu machen und sie nicht eine Hermione bleiben zu lassen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Das also das Familienpersonal, mit dem wir es auch heute überwiegend zu tun bekommen. Haben Sie zu dem Stammbaum noch Fragen oder Bemerkungen? Okay, dann kommen wir jetzt zur euripideischen Elektra, die, wie schon erwähnt, dieselbe Handlung darstellt wie die Koephoren des Aischylos, also die Ermordung von Klytaimnestra und Aigisthos durch Elektra und Orest, also Orest als ausübende Kraft zum Thema hat. Die Elektra ist nicht genau zu datieren, allerdings so ungefähr aufgrund indirekter Merkmale so ganz grob in die Zeit um 418, also etwa 40 Jahre nach Aischylos, sicher auf 458 zu datierender Orestie. Hier haben wir einen der frühesten Fälle von eindeutigem intertextuellen Bezug, weil, was für die Tragödie als Gattung durchaus ungewöhnlich ist, Euripides eine Szene der Koephoren parodiert. Es ist also ganz, ich führe Ihnen das gleich ganz kurz vor, das ist also ohne jeden Zweifel. Was voraussetzt, weil man nicht annehmen kann oder es nicht, jedenfalls nicht so wahrscheinlich ist, dass Leute sich nach 40 Jahren noch an eine Theateraufführung erinnern können, dass eine erneute Aufführung der Orestie nicht allzu lange vor der Elektra wahrscheinlich stattgefunden hat. Ich hatte am Anfang des Semesters ja mal erwähnt, dass per dass per Volksbeschluss die posthum die Stücke von Aischylos wieder aufgeführt werden durften, eine Ehre, die lebenden Tragikern grundsätzlich nicht zuteil wurde. In den Koephoren kommt ganz kurz die folgende Szene vor. Und jetzt muss ich noch mal kurz nachfragen. Ich glaube, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, die ich erzähle ich andauernd. Aber ich glaube, in diesem Semester habe ich sie noch nicht erzählt, sodass Sie sie noch nicht alle kennen. Also Stichwort, wie die Elektra die von Euripides die Koephoren parodiert. Sie sagen jetzt noch nicht, dass Sie, also wenn Sie es, ich entnehme Ihren zum Teil fragenden Gesichtern, dass sie es noch nicht alle wissen. Deswegen in aller Kürze, bevor Orest und Elektra in den Koephoren einander wiedererkennen, findet Elektra am Grabe Agamemnons, wo Orest kurz vorher gewesen ist, Merkmale, die für sie darauf hindeuten, dass ihr Bruder tatsächlich da war, den sie so ungefähr 8 Jahre nicht gesehen hat. Nämlich, sie findet eine Locke, eine abgeschnittene Locke auf dem Grab als Opfer, vergleicht die Locke mit ihren eigenen Haaren und stellt fest, dass die genauso aussehen. Dann findet sie einen Fußabdruck und setzt ihren eigenen Fuß daneben und sie stellt fest, die beiden Füße sehen genau gleich aus. Und dann findet sie noch einen Fetzen von einem Gewand und erkennt darin ein Gewand wieder, dass sie Orest einst gewebt hat. Diese drei Erkennungsmerkmale kommen bei Euripides auch wieder vor. Hier entdeckt sie allerdings nicht Elektra, sondern ein alter Diener von ihr, der dann ganz aufgeregt meint, Orest ist wieder da, Orest ist wieder da. Ich habe festgestellt, es gibt da so einige Hinweise auf seine Gegenwart. Ich habe eine Locke gefunden. Guck doch mal, ob sie zu deinem Haar passt. Und Elektra sagt dann, ja und, selbst wenn sie, was beweist das? Ich lebe zu Hause, habe gepflegtes Haar, das ich lang trage. Wenn Orest wirklich noch lebt, dann hat er kurze Haare und treibt sich normal so auf Ringplätzen rum. Die sehen mit Sicherheit anders aus. Ja, und ich habe auch eine Fußspur gefunden, sagt der Alte. Geh doch mal hin und vergleich, ob die vielleicht deinen Füßen gleicht. Darauf Elektra. Ist dir noch nie aufgefallen, dass Frauen kleinere Füße haben als Männer? Also inwiefern könnten die Fußspuren gleich aussehen? Und schließlich, und das ist das Schlagende, ich habe hier einen Gewandfetzen gefunden. Kommt der dir irgendwie bekannt vor? Und dann meint sie eben, ja, wie sollte er mir bekannt vorkommen? Und außerdem überleg doch mal, als ich Orest das letzte Mal Gewänder gewebt habe, war er ein kleiner Junge und jetzt ist er erwachsen. Ich glaube nicht, dass er Gewänder, die ich ihm als Achtjährigen gewebt habe, mit 18 noch trägt. Erledigt. Das ist natürlich, es wird von manchen Gelehrten, die meinen, sowas Garstiges macht man doch in der Tragödie noch bestritten, aber ich denke, es ist völlig eindeutig, dass Euripides hier die Darstellung seines Vorgängers Aischylos durch den Kakao zieht. Weswegen ich das so ausführlich jetzt behandelt habe, ist nicht nur, weil es eine nette Geschichte ist, sondern weil es für das Verständnis von Euripides Elektra denke ich, sehr wichtig ist, dass er sich eben ganz konkret auf die KoF-Foren bezieht und die Geschichte auf eine ganz andere Art präsentiert. Zum einen lebt Elektra nicht im Palast in Mykene, sondern ist von ihrer Mutter, weil die ihre ja, ständigen Vorwürfe nicht ertragen hat, aufs Land verschickt worden und mit einem Bauern verheiratet worden, der sie allerdings, das ist ein strenges Beachten der Standesunterschiede, der sie nicht anrührt, weil er der Überzeugung ist, dass es ihm als Landmann nicht zusteht, sich einer Prinzessin zu nähern, nicht mal, wenn er mit ihr verheiratet ist. Also läuft ganz anders als in Grimms Märchen, wo das ja traditionell ein sehr häufiges Motiv ist. Die Wiederbegegnung mit Orest findet auch hier statt, das gemeinsame Schmieden des Mordplans. Aber schon bei der Ermordung von Aigisthos, die von Orest berichtet wird, läuft es anders ab, als man es normal kennt. Vorauszuschicken ist vielleicht, dass für griechisches Rechtsempfinden die Ermordung von Aigisthos durch Orest kein juristisches Problem ist. Das ist ein normaler Akt der Blutrache. Aigisthos hat Orests Vater ermordet, also darf Orest ihn auch töten, auch wenn Aigisthos sein Onkel ist. Dieses Verwandtschaftsverhältnis ist nicht nah genug, um ein rechtliches Problem zu sein. Bei der Mutter ist es eben was völlig anderes. Problematisiert wird das von Euripides allerdings dadurch, dass Orest mit seinem Freund Pylades als Wanderer zu Aigisthos kommt, der gerade auf dem Land auch mit einem Opfer beschäftigt ist, zum Mahl eingeladen wird, also Gastfreund von Aigisthos ist und Aigisthos am Altar, wo er sein Opfer darbringt, hinterrücks erschlägt. Und das geht wiederum beides nicht. Man darf seinen Gastgeber nicht erschlagen, egal wie viel man gegen ihn auch haben mag. Und jemand hinterrücks bei einer Opferhandlung umzubringen, ist vollends ein Frevel. Also die Ermordung von Aigisthos ist in der Art, wie Orest sie durchführt, ein doppelter religiöser Frevel. Die Ermordung von Klytaimnestra wird dadurch ja auch problematisiert. Klytaimnestra wird erstmal unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in Elektras Hütte gelockt, nämlich Elektra hat angeblich dort ein Kind geboren und möchte es gerne eben der Großmutter zeigen. Und ich meine, dass dieser kleine Hinterhalt, das wäre jetzt vielleicht noch nicht so schlimm, aber Klytaimnestra ist in ihrer Darstellung durch Euripides eine relativ positive Gestalt. Elektra macht ihr auch Vorwürfe, Klytaimnestra reagiert darauf allerdings sehr gemäßigt. Verweist eben darauf, als sie ihr die Ermordung Agamemnons vorwirft, auch eben auf die, dass es ein Racheakt eben für die Ermordung von Iphigenie sei, dass sie aber insgesamt mit der Situation, wie sie ist, auch nicht ganz glücklich ist. Also Klytaimnestra erscheint nicht wie bei Aeschylus als die, ja, sie ist eine sehr eindrucksvolle Gestalt, aber eben auch eine tyrannische Herrscherin. Sie kann zwar, führt dort zwar auch die Ermordung Iphigenies als Grund an, ist aber insgesamt doch sehr viel problematischer gezeichnet. Kurze Rede, langer Sinn. Klytaimnestra wird von Orest ermordet. In der Hütte, Ermordungen finden ja in der Tragödie oder Tötungen überhaupt grundsätzlich hinter Szene statt. Es gibt kein einziges Stück, in dem auf der Bühne getötet wird. Das ist ganz interessant. An sich waren die antiken Griechen ja durchaus mit Grausamkeiten nicht so zurückhaltend, aber das ist offenkundig eine vielleicht religiös bedingte, eine Tragödienaufführung ist ja eben ein kultischer Akt, irgendwie kultisch bedingt, dass man eben Tötungen nicht auf der Bühne zeigt. Die hinterszenisch Getöteten werden dann erst, wenn das der Fall ist, als Leichen auf die Bühne gerollt. Wobei es dann nicht mehr die Schauspieler sind, die die Rolle spielen, weil man die in der Regel für eine andere Rolle braucht, sondern dann entsprechende Puppen. Kaum ist die Ermordung vollzogen, werden die Geschwister von Gewissensbissen ergriffen. Ich steige hier bei Vers 1177 folgender ein. Der Text beginnt unten auf Blatt 12 von den Texten, die sie bekommen haben. Orest spricht, er ruft die Erde und Zeus an und er fordert sie auf. Idete tat erga phonia mysara. Schaut auf diese phonios mörderischen und mysaros unreinen Taten. Also was in Donners Übersetzung Gräueltat, Mysaros, da steckt der Gräuel drin, nicht ganz deutlich wird, ist, dass es eben eine unreine Tat ist, also eine Tat, die göttlichem Recht widerspricht, die für Befleckung sorgt. Orest problematisiert also die Ermordung direkt, verweist dann allerdings in 1181, 82 darauf, dass diese Tat apoin emon permaton gewesen sei, Vergeltung oder Buße für meine Leiden, also für die Leiden, die ihm selbst widerfahren sind. Das bezieht sich, und das ist durchaus, ja, es ist sozusagen eine egozentrische Komponente dabei. Die Tat ist nicht einfach die Rache, ist nicht nur die Rache für die Ermordung Agamemnons, wie es bei Aischylos dargestellt ist, sondern sie ist auch die Rache dafür, dass Orest selbst gezwungen war, seine gesamte Jugend außerhalb von zu Hause zu verbringen, seine Prinzenrolle nicht ausüben zu können. Es gibt hier zwei Mythenvarianten. Die eine ist, dass Elektra dafür gesorgt hat, dass er außer Landes gebracht wird, weil sie Angst um ihn hatte. Die andere, die hier zugrunde liegt, ist, dass Klytaimnestra ihn außer Land zu einem befreundeten Fürsten schaffen lässt, weil sie, und das wäre ja sogar ein fürsorglicher Aspekt, Angst hat, dass Aigisthos ihrem Sohn etwas antun könnte. Das wird aber von Orest hier negativ gedeutet. Elektra stimmt direkt ein. Jetzt kommen wir auf Blatt 13. Beweinenswert, sehr beweinenswert, mein Bruder. Aetiat ego. Schuld aber bin ich. Damit hat Elektra insofern nicht Unrecht, als sie ihn im Vorfeld tatsächlich angestachelt hatte. Orest ist hier anders als bei Aischylos von Anfang an zögerlich. In den Versen 967 bis 980, die Sie nicht auf Ihrem Blatt haben, wird das deutlich, als man Klytaimnestra in der Ferne herannahen sieht, beschleichen Orest Zweifel. Was sollen wir denn, ich paraphrasiere die Passage kurz, was sollen wir denn mit der Mutter tun? Sollen wir sie wirklich ermorden von Neusummen, also das starke Wort von Neuein, das unserem Ermorden spricht? sarkastische Antwort von Elektra. Hat dich etwa Mitleid ergriffen, jetzt wo du die Mutter herannahen siehst? Orest, weh mir, wie soll ich sie denn töten, die mich geboren und genährt hat? Elektra, so wie sie deinen und meinen Vater zugrunde gerichtet hat. Und dann wieder Orest, Phoibos, also Anrufung an Apollon. Jetzt kommt das der Orakelspruch ins Spiel. Eine große Torheit hast du geweissagt. Das griechische Wort ist Amartia, also wörtlich eine Ungebildetheit. Mantano, Lernen steckt da drin. Amartia, also die Unbildung, die Dummheit, die aufgrund eines Mangels an Bildung besteht, laut Platon das schlimmste Übel, das es überhaupt gibt. Wenn man sich das Weltgeschehen der letzten Wochen anschaut, kann man ihm nur beipflichten, dass es kein größeres Übel als die Amartia gibt oder zumindest, dass sie in der Spitze ist. Irgendjemand spricht hier noch. Jetzt spricht wieder keiner mehr. Okay. Und Elektra greift das dann auf mit den Worten, ja, aber wenn Apollon, ja, Skaios, irgendwie so wörtlich, eigentlich heißt Skaios links, bei den alten Griechen, genau wie bei uns, ist der Begriff links irgendwie negativ besetzt und rechts positiv, was manchmal auch in der Politik noch ausgenutzt wird. Ich persönlich bin als Linkshänder natürlich schon von vornherein gegen eine solche Charakterisierung. Aber links, also sagen wir mal, wo Apollo nicht in Ordnung ist, wer ist dann weise? Er, Orest, sagt Orest, der mir, also Apollon, der mir weissagte, ich solle meine Mutter töten, die ich nicht töten darf. Und dann geht es noch so ein bisschen hin und her. Elektra führt dann immer wieder als Argument an, ja, unsere Mutter hat unseren Vater ermordet, insofern ist das gerecht. Orest fragt, wie könnte ich denn für den Muttermord entsühnt werden? Elektra sagt, ja, wie kannst du entsühnt werden, wenn du nicht die Rache für den Vater nimmst? Und letztendlich schafft es Elektra dann den zweifelnden Orest dann doch dazu zu bringen, die Tat zu vollführen. Insofern kann also Elektra durchaus sagen, sie hat einen Gutteil der Verantwortung für die Durchführung der Tat. Hier verlagert also Euripides die Rolle, die Pylades hatte mit seinen dreimarkigen Versen, die ich ihn letztes Mal bei der Behandlung der Koephoren zitiert habe, auf Elektra, die massiv mit eingreift, um ihren schwankenden Bruder dazu zu bringen, den Muttermord zu vollführen. Jetzt ist allerdings ihre Selbstsicherheit auch dahin. Das ist ein schwieriger Vers, 1183. Ganz, also Donner übersetzt das auch frei. Durch Feuer bin ich gegangen, wörtlich. Ich unselige Matritat ist wohl als Dativus Incommodi zu fassen, gegen diese Mutter, die mich als Mädchen geboren hat. Also, es ist wohl schon das gemeint, was Donner sagt. Also, wie, oder es könnte gemeint sein wie eine Feuersbrunst, aber durchs Feuer bin ich gegangen, ist vielleicht doch eher zu deuten. Ich bin durchs Feuer gegangen, das heißt, ich habe alles gegen diese Mutter getan, die mich als Mädchen geboren hat. Der Chor bringt einige seiner typischen Einwurfverse. Wir haben hier insgesamt, sollte ich wenigstens erwähnen, eine lyrische Szene. Elektra spricht und das ist ganz interessant. Elektra spricht in iambischen Trimetern. Sie ist also die beherrschteste. Orest singt in lyrischen Versen und der Chor singt auch. Wir haben also In Operntermini gesprochen haben wir ein Duett mit Chor, wobei aber bei dem Duett, was in der modernen Oper meines Wissens nicht vorkommt, jedenfalls kenne ich keins, nur eine der beiden Stimmen singt und die andere spricht. Und eben der Gesang, Orest, zeigt seine größere Aufgewühltheit im Vergleich zu Elektra, die dann allerdings später auch anfängt zu singen. Also auch sie wird emotional immer stärker einbezogen. In einem Elektra-Seminar musste man allerdings behandeln, dass die Zuweisung der Verse an die einzelnen Sprecher und Sprecherinnen an einigen Stellen durchaus umstritten ist. Der Chor bringt es jedenfalls auf den Punkt in seinen beiden letzten Versen seines ersten Einwurfs. Der Chor, der nebenbei bemerkt, aus nein, pardon, keine Bäuerinnen, es sind Frauen aus der Stadt, also aus dem Volk von Mykene, die Elektra besuchen, also alte Freundinnen von ihr. Der Chor wendet sich an die tote Klytaimnestra, deren Leiche auf der Bühne zu sehen ist. Unerträgliches hast du von deinen Kindern erlitten, Pathusason Technon Hypai, Patrost Eteisas Phonon Dikaios, den Mord an deren Vater hast du aber zu Recht gebüßt. Also genau dieses Spannungsverhältnis bringt der Chor sehr gut zum Ausdruck. Joachim Lattatsch fasst das in seiner Einführung in die griechische Tragödie bei der Behandlung der Elektra gut zusammen. Für Euripides ist Klytaimnestras Bestrafung als solche gerecht. Sie hat den Tod verdient dafür, dass sie ihren Mann ermordet hat. Aber es ist nicht gerecht, dass sie von ihren Kindern umgebracht wird. Also die Tat als solche ist gerecht, aber die, die sie vollziehen, sind die falschen. Weil eben dadurch ein wiederum auch ein unerträglicher Frevel begangen wird. Orest geht auf das, was der Chor nicht sa sagt, nicht ein, sondern singt in einem schönen Dreischritt 1190 folgende: An Hymne saß die Kai Aphanta, Phanerat ex Epraxas, saß, Achia Phoniat Opa saß, Lache. Wir haben drei gleichgebaute Cola, nur in unterschiedlicher Reihenfolge, mit Verb: An Hymne saß, ex Epraxas, Opa saß, Substantiv, zum Teil auch substantivierten Adjektiv und einem charakterisierenden Adjektiv. Ich stelle jetzt mal die Reihenfolge, ich stelle eine parallele Reihenfolge her. Das wäre: An Hymne saß, Dikaia Aphanta, gesungen hast du, also in ein gesungen zur Weissagung hast du, Apollon, unsichtbares Gerechte, Dikaia Aphanta, ausgeführt ex Epraxas, hast du aber sichtbares Leid, Phanera Achaea, verliehen, Opasas, hast du Phonia Lachea, ein mörderisches Los. Also die Gerechtigkeit dessen, was du geweissagt hast, die ist unsichtbar, Aphanton. Sichtbar ist aber das daraus entstehende Leid und eben das mörderische Los, das du hier dadurch verhängt hast. Also eine recht deutliche Kritik an Apollon für diesen Befehl, die Mutter zu ermorden. Im Folgenden stellt Orest die Ausweglosigkeit seiner Situation dar. Ich kann nirgendwo mehr hin. Wer wird mich noch aufnehmen? Wer wird mich auch nur noch anschauen? Mich, der seine Mutter ermordet hat. Elektra stimmt entsprechend ein. Wohin soll denn ich gehen? An welchem Reigen soll ich noch teilnehmen? Wen soll ich heiraten? Das ist natürlich für sie, dem klassischen Rollenverständnis dieser Zeit, ist das ihr Hauptproblem als junge Prinzessin, die Ja, der Bauer, mit dem sie verheiratet ist, der zählt natürlich nicht nach den Vorstellungen der Aristokratie. Elektra durfte jetzt so um die 20 sein. Es ist also nach den antiken Regeln allerhöchste Zeit, dass sie heiratet. Aber wer will schon eine Muttermörderin heiraten? Der Chor wendet sich daraufhin dann wieder an Elektra. Und macht ihr, obwohl er mit ihr befreundet ist, also die Frauen des Chors mit ihr befreundet sind, den Vorwurf 1203 folgende: Ja, jetzt denkst du fromm, die du vorher nicht fromm gedacht hast, sondern eine schreckliche Tat vollbracht hast, meine Liebe, also eine doch freundliche Anrede. Und zwar jetzt nicht an der Mutter, sondern an deinem Bruder, der das ja eigentlich gar nicht wollte. Orest bringt jetzt ein Motiv ins Spiel, das wir in den Koephoren schon hatten, als Klytaimnestra vor ihrer Ermordung steht. Entblößt sie ihre Brust. Ja, die Brust, mit der sie einst Orest als Säugling genährt hat. Das tut sie oder hat sie hier auch getan, nur eben hinterszenisch. Orest verweist darauf und sie zeigte mir sogar ihre Brust. Und ich verkürze es jetzt etwas. Der Chor greift das dann auf und Orest erzählt weiter, wie sie dann noch seine Hand, also mit seinem Kinn, das ist eine typische Bittgeste, und seine Hand ergriff und sagt: Mein Kind, ich flehe dich an. Und sie hängte sich an meine Wangen, 1216, 17, sodass meinen Händen die Waffe entfiel. Der Chor fragt: Und wie hast du es dann über dich gebracht, den Mord zu begehen, wo du eben deine flehende Mutter vor deinen Augen gesehen hast? Orest wählt eine pragmatische Gründung, 1221 folgende. Er zieht sich einen Gewandzipfel über den Kopf, um sie nicht mit angucken zu müssen, und ersticht sie dann. Das ist natürlich von Euripides genauso schockierend gemeint, wie es wirkt, weil Orest es nicht fertig bringt, den Mord an seiner Mutter mit anzusehen, bringt er sie eben mit geschlossenen Augen um. Der Chor bestätigt ihm daraufhin, dass er wirklich das Schrecklichste der Leiden begangen und verursacht hat. Orest schickt sich jetzt an, dann eben die Leiche der Mutter zu bedecken und sagt dazu, wir sind mittlerweile auf Blatt 14, Phoneas Etictes Arasoi, Mörder, hast du dir, also Anrede an die tote Mutter, geboren. Elektra stimmt mit ein, schau, wieder die Anrede an die tote Klytaimnestra. Um die Liebe und Nichtliebe legen wir diese Tücher. Lieb eben als Mutter, nicht lieb als Mörderin des Vaters. Mit der Vollendung der Tat verliert die Tat also für die Täter ihren Sinn. Den Geschwistern wird sowohl der Frevel bewusst, den sie begangen haben, als auch die daraus drohenden Konsequenzen. Wir erleben sie in einer, wie es Martin Hose nennt, psychischen Traumatisierung und können hier schon konstatieren, dass das durch den Muttermord entstehende Leid von Apollon in seinem Befehl offensichtlich nicht berücksichtigt wurde. Apollon, der eben Orest als sein, kann man sagen, den Menschen Orest als sein göttliches Werkzeug nutzt. In diesem Moment der Verzweiflung tauchen zwei Dei ex machina auf, Dioskuren, Castor und Polydeukes, letzterer ja bekannter unter seinem lateinischen Namen Pollux. Sie müssen an bestimmten Orten in Frankfurt ja nur aus dem Fenster schauen, wenn Sie Richtung Messe schauen können. Da gibt es ja Castor und Pollux als Hochhäuser. Es gibt sie am Nachthimmel, gerade am Winterhimmel, als Sterne im Sternbild Zwillinge. Und wenn Sie in den Walliser Alpen in der Nähe von Zermatt sind, können Sie da auch zwei Viertausender sehen, die Castor und Pollux heißen. Also, die sind auch heute noch ziemlich beliebt in den verschiedensten Kontexten. Bezeichnend einerseits, dass Apollo nicht selbst auftritt. Wir kommen darauf noch zurück. Wir können uns hier natürlich dann schon mal fragen, ist es unter seiner Würde? Ist er zu feige? Man muss allerdings konstatieren, dass Castor und Polydeukes, wenn sie auf den Stammbaum schauen, natürliche Deus ex machina hier sind, weil sie ja die Onkel von Elektra und Orest sind, Brüder ihrer Tante Helena und gleichzeitig Geschwister von Clytemnestra. Also sie sind unmittelbar familiär involviert. Es ist übrigens, das sei nur am Rande erwähnt, wenn hier Gilbert Murray in seiner Ausgabe Dioskuroi als Sprecherangabe druckt, ist das nicht passend, denn es ist aus 1240 ist eindeutig klar, dass nur Castor spricht. Polydeukes ist als stumme Figur dabei. In 1240 sagt er ja, schaut hier Castor und sein Bruder Polydeukes hier. Horde, mit Horde zeigt er auf Polydeukes, also spricht nur er. Eben dadurch, dass Castor sozusagen seiner Sterblichkeit enthoben wurde, wurde er damit selbst auch vergöttlicht. Die Dioskuren sind dann speziell die Schutzpatrone der Seefahrer, die Schiffbrüchigen helfen, eine Funktion, die dann im christlichen Bereich der heilige Nikolaus übernommen hat. Also es ist durchaus hier eine ja, vergleichbare Situation, so Wesen, die von Haus aus keine richtigen Götter sind, aber oberhalb der menschlichen Region stehen, helfen den Menschen dann gerne als Nothelfer. Die Dioskuren bringen, wie sich das für Dei ex machina gehört, bringen die Lösung. Aber man muss sich an dieser Stelle fragen, oder vielleicht auch doch nicht. Elektra und Orest sind verzweifelt und werden jetzt von den beiden beziehungsweise von Castor freundlich angesprochen. Und genau das, was der Chor vorher schon gesagt hat, bringt Castor auf den Punkt, das vorher schon angedeutete Paradoxon in 1244. Jetzt sind wir wieder in einer Sprechszene nebenbei. In iambischen Trimetern, die Kaja mennyn het echei syd uchidras. Sie, Clytaimnestra, hat wörtlich nun Gerechtes, du aber handelst nicht, zu ergänzen gerecht. Also auch als Brüder sagen sie, Clytaimnestras Tötung oder Tod ist gerechte Strafe, aber die Tatsache, dass Orest und Elektra sie vollzogen haben, ist nicht gerecht. Und jetzt kommen zwei für unseren Zusammenhang, vielleicht die beiden interessantesten Verse für das Thema dieser Vorlesung. Phoiboste phoibos, alanaxga estemos, sigo. Sophosteon ukechrese seusopha. Und Phoibos, Phoibos, aber er ist ja mein Herr. Ich schweige. Obwohl er weise ist, hat er dir nichts Weises geweissagt. Eine klassische Praeterition. Man sagt, dass man was nicht sagen will und dann sagt man es doch. Zuerst scheut sich Castor es zu sagen, weil Phoibos sein Herr ist. Wir sehen hier also durchaus eine gewisse Götterhierarchie. Ganz oben stehen eben die großen drei, wie es in Percy Jackson heißt, Zeus, Poseidon und Hades. Vielleicht noch Hera dabei. Auf der zweiten Hierarchieebene die vielen Kinder, die sie haben, also Apollo und Artemis, Athena. Und wie sie sonst noch heißen, und Götter wie Castor und Polydeukes sind dann so auf einer dritten Hierarchieebene. Aber wir haben, und das ist jetzt neu, hier aus immerhin dem Mund von Göttern eine ganz klare Götterkritik. Götterkritik von Menschen haben wir schon in anderen Stücken gehabt. Ich erinnere an Euripides Herakles, wo Amphitryon Zeus heftige Vorwürfe macht. Aber das ist hier eben neu. Man kann sagen, wenn wir jetzt versuchen herauszufinden, wie Euripides das selbst bewertet, die Kritik, die an Apollon geäußert wird, wird dadurch auf eine höhere Beglaubigungsebene gestellt, dass er sie von Göttern äußern lässt. Die 50 folgenden Verse paraphrasiere ich nur kurz, bevor ich dann bei 1295 wieder in den Text einsteige. Castor gibt Aufträge und muntert gleichzeitig auf für das, was geschehen soll. Das sind beides typische Funktionen von Dei ex machina. Sie müssen die verwirrten, unglücklichen oder was auch immer Sterblichen eben aufmuntern und gleichzeitig sagen, wie es jetzt weitergeht. Elektra soll Pylades heiraten. Sie kriegt also ihren Mann. Wir wollen hoffen, dass sie ihn auch mag. Orest muss Mykene verlassen. Als Muttermörder darf er vorläufig nicht in die Stadt. Die Erinnen werden ihn verfolgen. Hier werden ganz klar wird an Aeschylus Eumeniden erinnert. In Athen wird es einen Prozess geben. Es wird einen Freispruch durch Stimmengleichheit, Vers 1265, geben. Hier sind also ganz klar die Eumeniden des Aeschylus im Hintergrund. Und sie werden das auch tun. Der Freispruch wird auch erfolgen, weil Apollon, Vers 1266, 67, die Verantwortung für das Geschehen übernimmt. Orest muss trotzdem ins Exil, aber er wird entsühnt, frei und glücklich sein. Hier wird also interessanterweise nicht gesagt, dass Orest eines Tages selbst über Mykene herrschen könnte, sondern er soll in Arkadien in Exil in einer Stadt nehmen, die dann einst seinen Namen tragen wird. Ein kleines Kaff mitten in Arkadien, das in der Antike tatsächlich Oresteia hieß. Wenn Sie so durch die neuzeitliche Bukolik und durch Goethe und andere Arkadien als eine Traum- und liebliche Landschaft kennen, dann, wenn Sie noch nicht da waren, dass Sie nicht enttäuscht sind, wenn Sie mal hinfahren. Arkadien ist großartig, aber es ist kein bisschen lieblich. Es ist so ziemlich die schroffste und unwirtlichste Landschaft, die ich in Griechenland kenne jedenfalls, aber ist eben in dieser Schroffheit und Unzugänglichkeit großartig. Es regnet da fast nicht, weil es eben ringsherum von hohen Gebirgen umgeben ist. Wenn Sie das liebliche Arkadien suchen, wie es von den neuzeitlichen Dichtern beschrieben wird, dann fahren Sie nach Elis da, also in die Gegend von Olympia, da finden Sie das eher. Ja, aber er wird, Castor sagt es ausdrücklich, also eher Orest sagt zu ihm, Eudaimonaeseis, du wirst glücklich sein. Nach dem, was wir bisher gehört haben, zweifeln wir schon ein bisschen dran und gleich werden wir noch mehr dran zweifeln. Zuvor aber, hier steigen wir wieder in den Text ein, 1295 folgende. hatte, das ist jetzt noch vor der Passage, die Sie auf dem Blatt haben, der Chor respektvoll die Dioskuren gefragt, dürfen wir auch was fragen? Ja, ihr dürft. Und auch Elektra möchte sich jetzt noch an der Diskussion beteiligen, 1295. Der Chor stellt eine aus menschlicher Perspektive ganz vernünftige Frage in 1298 folgende. Wieso habt ihr, die ihr doch Götter seid und noch dazu die Brüder von ihr hier, von Klytaimnestra, von ihr, der Dahingeschwundenen, nicht die Todesdämonen, die Kären von dem Haus ferngehalten? Das ist ja wirklich eine gute Frage. Die Dioskuren, das jetzt sind zwei textkritisch sehr schwierige Verse, aber sie betonen auf jeden Fall das Unausweichliche des Verhängnisses, die Begriffe Moira, Ananke und Chreon, also Schicksal, Notwendigkeit, Unausweichlichkeit kommen davor, aber dann nochmal ausdrücklich Phoibut, also Phoi, Glossäs, Enopai, die unweisen Sprüche von der Zunge des Phoibos. Also Apollon kriegt hier nochmal sein Fett weg. Der Vorwurf wird vielleicht sogar verschärft. Im Folgenden wird dann allerdings Elektra, fragt da nochmal nach, ja, aber ich hatte ja diese Prophezeiung nicht. Wie ist mein eigener Anteil zu bewerten? Und da erwidert Castor 1307 die Ate Pateron, also das Verhängnis der Väter hat euch beide verdorben. Fluch ist Ate nicht, das übersetzt Donner hier also nicht ganz zutreffend. Ate ist in der Grundbedeutung die Verblendung und dann eben kann es generell ein von Göttern verhängtes Verhängnis sein. Bei Homer taucht, das ist, finde ich, sehr hübsch, Ate, auch die Verblendung personifiziert auf. Da ist sie ein schönes Mädchen, das leichtfüßig über die Köpfe der Männer hüpft. Das finde ich eins der schönsten homerischen Bilder. Apollons Wirken wird hier durchaus in den größeren Zusammenhang des Familienfluchs der Atriden von Tantalos an, gibt es ja, das hatte ich ja schon mehrfach dargestellt, in jeder Generation abscheuliche Verbrechen. Apollon ist so gesehen auch nicht der Alleinschuldige an dem Verhängnis dieser Generation, aber Apollon steht eben auch in dieser Tradition mit drin, in der ein Unglück, eine Gräueltat nach der anderen geschieht. Ja, das Ende ist Blatt 15, überblicke ich nur noch kurz. Wenn Sie sich anschauen, was Elektra und Orest äußern, Castor und Polydeukes meinen es ja gut auf die Fragen, ja, was soll denn nun aus uns werden? Kaum, dass sie sich gefunden haben, müssen Elektra und Orest sich wieder voneinander trennen. Das war schon in 1309 bis 1310. Castor sagt dann, ja, aber ist doch alles gut. Elektra wird einen Gatten und ein Zuhause haben, damit ist auch alles in Ordnung. Natürlich nicht in Mykene. Üblicherweise ziehen die Frauen eben an den Hauptwohnsitz ihres Mannes. Also das Einzige, was ihr wieder Unangenehmes vielleicht widerfährt, dass sie ihre Heimat verlässt. Für Elektra ist das allerdings durchaus schlimm. Was für größeren Gegenstand der Klage gibt es dann, als die Heimat verlassen zu müssen? Bei Orest ist es natürlich noch schlimmer, weil er als Verbannter von den Erinnyen verfolgt seine Heimat verlassen muss. Daran ändert auch das gute Zureden von Castor nichts. An der Verzweiflung am Schluss. Es geht dann danach noch ein Stück weiter, aber die letzten Worte, die Orest und Elektra sprechen, sind: Ich werde dich nicht, Orest, ich werde dich nicht mehr sehen, und Elektra, und ich werde mich nicht mehr deinem Auge nähern. Es ist also streng genommen eine Trennung auf immer. Davon ist zwar streng genommen im Text nicht die Rede, aber die Geschwister empfinden es eben so. Das heißt, wir haben hier ein Motiv, das wir uns merken können für weitere Stücke von von Euripides, die wir uns noch anschauen. Die Götter haben eine Lösung parat. Insofern fungiert der Deus ex machina in einem durchaus positiven Sinne. Aber diese Lösung funktioniert zwar faktisch, aber sie funktioniert nicht ethisch und nicht psychologisch. Elektra und Orest finden in dieser Lösung keinen Trost. Sie werden ihr Leben fern der Heimat verbringen, getrennt voneinander. Und wir bekommen nicht den Eindruck, dass sie von ihren Gewissensbissen über den Muttermord in irgendeiner Weise erleichtert oder befreit werden. Anders als bei Aeschylus beruft sich hier im Endeffekt Orest also gerade nicht auf den Befehlsnotstand, dass ihm eine höhere Macht das befohlen hat, sondern das hilft ihm für sein Gewissen eben nicht. Damit ist er natürlich ein viel menschlicherer und auch sympathischerer Orest als bei Aeschylus. Die Götter haben also eine Lösung parat, aber sie helfen den Menschen damit nicht wirklich. Die Götter verstehen nicht die Psychologie der Menschen. Der göttliche Wille geht an den menschlichen Bedürfnissen vorbei. Oder wie es John Dewar Denniston, der große Denniston, von dem auch das 600 Seiten starke Werk über die griechischen Partikeln ist, formuliert es in seinem Kommentar zum Agamemnon so, in seinem Kommentar zur euripideischen Elektra so: The gods are often represented as in untouched by compassion for man's misery, of which they are themselves the cause. Die Götter sind häufig präsentiert als unberührt durch Mitgefühl für das Elend der Menschen, das Elend, dessen Ursachen sie selbst sind. Die schönste Darstellung, die es in Worten dafür gibt, das ist jetzt so ein bisschen das Gegenstück zum Gesang der Parzen, den Goethe für die Iphigenie auf Tauris gedichtet hat, den ich schon im kommentierten Veranstaltungsverzeichnis zitiert habe. Es fürchte die Götter das Menschengeschlecht. Hier das noch passender für diese Stelle, das Lied des Harfenspielers aus Wilhelm Meisters Lehrjahren 1796. Sie kennen das wahrscheinlich alle, auch wenn die Jüngeren unter Ihnen es nicht mehr auswendig lernen mussten. Wer nie sein Brot mit Tränen aß, wer nie die kummervollen Nächte auf seinem Bette weinend saß, der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte. Ihr führt ins Leben uns hinein, ihr lasst den Armen schuldig werden, dann lasst ihr ihn der Pein, denn alle Schuld rächt sich auf Erden. Es ist zwar nicht mit Bezug auf die griechischen Götter und ihr Wirken bei Euripides, aber es passt sehr gut dazu. Bevor ich das jetzt in gewisser Weise der Fortsetzung der Elektra, dem Orest des Euripides, Ihnen auch noch vorführen möchte, erst einmal Gelegenheit für Fragen und Bemerkungen. Herr Gottschalk.
Ja, nachdem vorhin das mit dem Handheben irgendwie aus technischen Gründen nicht funktioniert hatte, wollte ich jetzt gerade noch einen Nachtrag zur letzten Sitzung anbringen. Ganz kurz, der Apoll in Star Trek wurde von einem gewissen Michael Forrest gespielt.
Hey, danke schön. Kennt man den sonst noch? Also ich habe ihn, klar, kann mich nicht erinnern, ihn vorher oder später je wieder gesehen zu haben.
Ich meine auch nicht, also meine Quelle hierfür ist Memory Alpha, das Star Trek Wiki. Also da kann man es noch mal nachlesen. Da mag es auch noch mal einen Link geben zu ihm, der jetzt bei mir auch nicht funktioniert hatte. Wieder die Technik. Ja, so viel dazu. Und zum eben vorgestellten Bereich hätte ich noch eine kleine Detailfrage. Sie sprachen von den gesprochenen und von den gesungenen Versen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, sind das verschiedene Versmaße. Hallo? Jetzt ist gerade die Verbindung wieder eingefroren.
Ihr Gesicht ist zwar eingefroren, aber der Ton
Bin ich
nicht.
eingefroren?
Nee, genau. Es gibt ja ganz kurz gesagt, der Großteil einer antiken Tragödie besteht ja, oder der größere Teil aus gesprochenen Versen. Das sind entweder iambische Trimeter, der normale Sprechvers, der dann auch die zum häufigsten, also nicht speziell der Trimeter, aber ja, im Drama generell zum häufigsten Versmaß auch in der Neuzeit geworden sind, und den trochäischen Tetrameter. Und darüber hinaus gibt es die vielfältigsten lyrischen Verse, zum Teil äolisch, zum Teil auch von Hexametern abgeleitet. Und das ist dann tatsächlich Gesang, der auch von Instrumenten begleitet wird, also traditionellerweise vom Aulos, also der Flöte, die also eher eine Art Oboe ist, und von Saiteninstrumenten. Im Grunde genommen erkennen Sie es optisch immer. Wenn die Verse schön gleichmäßig aussehen, dann sind sie wahrscheinlich gesprochen. Wenn Sie die Breite der Saite nicht ganz füllen, sind es Trimeter, und wenn Sie sie so ziemlich ganz füllen, trochäische Tetrameter. Und wenn das Versbild in Ihrem Text unruhig ist, dann sind Sie wahrscheinlich gesungen. Wie das genau klingt, ich weiß nicht, ob ich Sie darauf schon mal hingewiesen hatte. Man weiß es nicht wirklich, aber es gibt aufgrund tatsächlich von, ja, musikalischen Notationen aus der Antike, die man hat, Rekonstruktionsversuche, die zum Beispiel in einer CD eines französischen Labels, die Musique de la Grecque Antique heißt. Ich muss mal gerade, kann sogar sein, dass ich das hier im Regal habe. Nee, habe ich zu Hause, sonst könnte ich sie gerade mal hochhalten. Wie gut diese Rekonstruktionsversuche sind, hängt natürlich davon ab, ob man die Quellen richtig interpretiert. Es gibt eben keine Noten, sondern antike Musik wird im Wesentlichen, oder wie diese Musik gestaltet war, durch Buchstaben dargestellt. Was es noch nicht gibt, und insofern wird es wahrscheinlich fremdartig geklungen haben, die Griechen kannten noch nicht den Quintenzirkel und die klassischen Beziehungen zwischen Tönen, die unsere Musik seit, ja, seit dem Mittelalter prägen. Ja, weitere Fragen, Bemerkungen? Herr Koschak, bitte.
Gerade dazu zur Musik und so weiter. Es gibt auf YouTube eine Aufführung von Euripides Herakles. Ich weiß nicht, wie authentisch das ist. Es versucht auf jeden Fall authentisch zu sein. Ich habe den Link mal von irgendeinem Bekannten bekommen, der selber Professor für klassische Philologie ist. Also er hat es zumindest nicht abstoßend gefunden, nehme ich an. Ich kann den Link mal gerade in den Chat stellen.
Ja, herzlichen Dank. Das ist, Sie sind ja für solche Sachen der Spezialist und haben schon viele hilfreiche Hinweise gegeben. Ja, da ich sehe ihn schon. Ich werde mir das dann mit Begeisterung mal anschauen. Also meine Ohren, die ganz in besonderem Maße durch klassische Hörgewohnheiten im engeren Sinne geprägt sind, finden alles, was ich bisher an antiker Musik gehört habe, wirklich eher befremdend, aber anderen von Ihnen wird's, manchen von Ihnen wird es sicher anders gehen. Okay, vielen Dank. Weitere Fragen, Bemerkungen? Und ich huste mich zwischendurch noch mal kurz auf. Mit dem Orest. Da wissen wir genau, dass er 408 vor Christus aufgeführt worden ist. Er ist also das von den 18 erhaltenen Stücken von Euripides das drittletzte. Er war in der Spätantike, also in der römischen Kaiserzeit und im Mittelalter ungeheuer populär. Es ist eine der Tragödien, von denen wir die meisten Handschriften haben. Daran kann man es ja messen, eine dreistellige Zahl. Heute wird er im Allgemeinen deutlich weniger geschätzt. Und das ist bedingt durch die Wahrnehmung der sehr stark durch Aristoteles geprägten Wahrnehmung der der attischen Tragödie durch unsere eigene Klassik, weil wir nämlich die tragischen Helden, die ja etwas bessere Gestalten sein sollten als die Alltagsmenschen, auch wenn sie eine Verfehlung, eine Hamartia begehen, weil wir die im Orest nicht finden. Beziehungsweise Euripides macht was ungeheuer Geschicktes und dann aber auch geradezu Fieses. Elektra und Orest werden erst als Leidende vorgeführt. Das Stück knüpft also durchaus an die Elektra an, aber die Situation hat sich gewandelt. Das von Apollon gewählte Geschehen kann nicht in Gang gesetzt werden, weil aufgehetzt durch Clytämnestras alten Vater Tyndareus, der auch zu Gast ist in Mykene, Elektra und Orest als Muttermörder hingerichtet werden sollen. Also sie sind im Palast gefangen gesetzt. Es steht noch eine Gerichtsverhandlung an, aber es droht ihnen nichts Gutes. Orest wird darüber hinaus noch von Wahnsinnsanfällen, bedingt durch seine Gewissensbisse, geplagt. Und insofern sind Elektra und Orest durchaus Sympathieträger. Menelaos kommt noch dazu, also wir haben bald die ganze Familie versammelt mit seiner Frau Helena und Hermione, der gemeinsamen Tochter. Und Elektra und Orest bitten Menelaos um Hilfe. Menelaos hat zwar jetzt eigentlich mit Clytämnestra, seiner Schwägerin, nichts am Hut, die ist ihm eigentlich ziemlich wurscht, aber er traut sich nicht gegen das Volk von Argos und Mykene. Er ist also kurz gesagt ein opportunistischer Feigling, dessen Darstellung von Aristoteles in der Poetik sogar explizit kritisiert wird, indem Aristoteles über ihn sagt, er sei ein unnötig schlechter Charakter. Hier sieht man schon so ein bisschen die Vorbehalte, die Aristoteles und in seiner Folge dann auch die Klassiker, also Leute wie Gottsched, Herder, Goethe, Schiller, dann gegen diese Orest-Tragödie hatten. Aber dann kommt ein besonders schockierender Moment, in dem Euripides, ich finde das ganz genial, also ich finde, der Orest ist ein tolles Stück, ja sozusagen alle Erwartungshaltungen umkehrt. Zuerst kann man es noch ein bisschen verstehen. Elektra und Orest wollen angestachelt von Pylades Helena, die verhasste Helena, die ja schuld am Trojanischen Krieg ist, als Geisel nehmen und damit ihre Freilassung erpressen. Helena ist aber als Zeus-Tochter too big to fail, sie wird entrückt. Zeus lässt also nicht zu, dass seiner Tochter was geschieht. Und in ihrer Verzweiflung, wo jetzt ihre Situation hoffnungslos ist, locken, animiert durch Elektra, Orest Elektra und Pylades Hermione in einen Hinterhalt, die eigentlich zu ihnen kommt, um sie zu trösten und ihnen gut zureden und helfen will. Hermione ist die einzige, das gibt es bei Euripides häufiger, völlig unproblematische Gestalt des Stücks, ein gutherziges, sympathisches, sim- und empathisches junges Mädchen. Und sie wird jetzt als neue Geisel genommen und Orest droht ihre Ermordung an. Das geht so weit, dass er auf dem Dach des Palastes, Menelaos steht unten, mit Hermione und einem Messer an ihrer Kehle erscheint und dem schockierten Menelaos eben seine Tochter präsentiert und ausdrücklich sagt, dass Vers 1586, Paida de Ctenoseten, ich werde jetzt dein Kind umbringen. Und Menelaos fragt ihn, hat dir denn nicht das Blut deiner Mutter gereicht? Und Orest sagt dann ganz zynisch, Uk anka moimitas kakask teinon aei. Nein, ich durfte wohl nicht müde darin werden, immer die schlechten Frauen zu töten. Das ist nun, was Hermione angeht, wirklich da bleibt einem die Spucke weg. Hermione hat nicht das geringste Böse getan. Sie wird von Orest und Elektra in einen Hinterhalt gelockt. Sie wird völlig unschuldig mit einem Messer an der Kehle mit dem Tod bedroht. Und Orest zeigt hier legt diesen Zynismus an den Tag. Während Menelaos unten noch lamentiert, das kannst du doch nicht tun, sagt Orest also, doch, das kann ich. Ich bringe sie um und Pylades zünd du den Palast an. Also würde für Orest, Elektra und Pylades selbst den Untergang bedeuten, aber einen Untergang, in den sie noch möglichst viele andere mitverstricken wollen. Ein unschuldiges Mädchen, mit deren Ermordung sie eben ihren Vater treffen wollen. Hier ist natürlich von tragischen Helden nicht mehr die Rede, sondern unter Extrembedingungen, in denen sie sind, werden Orest und Elektra nun wirklich zu Verbrechern. In dem Moment aber, wo wir uns also vorstellen müssen, dass Orest Hermione umbringen und Pylades den Palast anzünden will, erscheint der Deus Ex Machina und diesmal ist es tatsächlich Apollon selbst. Er ordnet die Verhältnisse wie die Dioskuren in der Elektra, indem er genau dasselbe prophezeit und sagt, nun aber mal Schluss. Es ist sogar freundlicher als in der Elektra, denn Orests Schicksal ist, dass er eben nach seiner Entsühnung in Mykene herrschen wird. Elektra wird die Frau von Pylades und alles kann wieder gut werden. Hier ist, was die Ebene der Handlung angeht, der faktischen, ist der Deus Ex Machina ein echter Retter. Denn er verhindert die Katastrophe, indem er die Menschen sozusagen alle wieder in die Spur bringt und indem er nebenbei das Geschehen wieder in die mythischen Bahnen zurücklenkt, aus denen Euripides es entfernt hatte. Er selbst übernimmt auch Verantwortung, indem er selbst sagt, ich will jetzt das Vers 1664, 65. Ich habe darauf verzichtet, Ihnen, damit es nicht zu viele Texte werden, die eben auch noch präsentieren. Ich werde hier alles wieder in Ordnung bringen, der ich ja auch Orest gezwungen habe, seine Mutter zu ermorden. Er sagt also ausdrücklich ein sehr starkes Wort, ex aenanka sa, ich habe ihn also wirklich gezwungen. Das klingt ja alles ganz positiv, aber es wirkt ja insgesamt doch ein bisschen seltsam. Das Allerseltsamste ist, das mag uns vielleicht stärker schockieren, als es die Menschen in der Antike schockiert hat, aber die Paradoxie oder die Absurdität der Situation wird immerhin von Apollon explizit gesagt, wenn er zu Orest sagt, Vers 1653-54, die aber, Orest, an deren Hals du dein Schwert hältst, Hermione, die sollst du heiraten. Hermione wird nicht gefragt, ob sie ihren Cousin, der sie gerade eben ermorden wollte oder sich anschickte, sie zu ermorden, ob sie wirklich Lust hat, ihn zu heiraten. Das wird auf der Ebene des Gesagten überhaupt nicht in keiner Weise thematisiert und problematisiert, da Apollo und Locutus causa finita. Aber gerade die Tatsache, dass Apollo es eben selbst betont, diese Absurdität, lässt uns doch zumindest hoffen, also lässt uns sicher annehmen, dass Euripides die aberwitzige Problematik der Situation damit zum Ausdruck bringen wollte, dass aber auch das Publikum das so empfunden haben mag. Und auch sonst wirken die Äußerungen der Beteiligten dann, ja, das Friede, Freude, Eierkuchen kommt ein bisschen zu schnell. Menelaos sagt, okay, einverstanden. Ja gut, man kann gegen den Befehl eines Gottes ja nichts sagen, aber wir finden dann vielleicht doch ein bisschen übertrieben, dass er seinen vielfach beschimpften Neffen, der gerade noch seine Tochter umbringen wollte, sagst, als Edler von edler Herkunft magst du aus dieser Hochzeit Nutzen ziehen und auch ich gebe dir meine Tochter. Naja, so edel war Orest in seinem Verhalten sicher nicht und Menelaos kann ihn auch nicht so als edel empfunden haben. Und Orest sagt dann, ja, auch ich bin mit dieser Einigung ganz einverstanden und mit deinen Weissagungen, Apollon, Menelaos, alles wieder gut. Und so endet das Stück. Insofern rettet der Deus Ex Machina hier wieder die Situation. Er rettet sie hier noch deutlicher, weil er Mord und Totschlag verhindert. Das Ende ist aber doch noch auf einer ein bisschen gerade eine andere Ebene als in der Elektra. In der Elektra haben wir ja gesehen, das Ende, das die Götter vorschlagen, das hilft den Menschen nicht. Und hier vermittelt uns Euripides den Eindruck, das Ende, das Apollon hier vermittelt, ist absurd. Eine solche Wendung ist realistisch gesprochen ein völliges Unding. Wie kann Apollon es, das sagt jetzt Euripides nicht selbst, aber diese Frage steht doch im Hintergrund, die völlig unschuldige Hermione, die gerade noch eben ermordet zu werden droht, dazu zwingen, Orest, ihren potenziellen Mörder, zu heiraten. Auch hier, insofern sind dann die Enden von Elektra und Orest wieder passend zusammen, präsentiert ein Gott eine Lösung, die an den Bedürfnissen der Menschen vorbeigeht, beziehungsweise diese Bedürfnisse in keiner Weise berücksichtigt. Man kann sagen, Apollon fehlt es hier nicht an Verantwortungsbewusstsein, aber es fehlt für ihn völlig an Empathie für die Menschen, die er als seine Werkzeuge benutzt hat. So viel zum Orest. Haben Sie dazu Fragen, Bemerkungen? Dann können wir, wenn das nicht der Fall ist, das Apollon-Bild noch um zwei Facetten ergänzen. Wobei bei der einen, die wird dann noch kurz in den Beginn der nächsten Sitzung hereinragen. Also während ich manchmal ja locker so eine halbe bis dreiviertel Stunde hinter meinem Programm her hinke, sind es diesmal nur 5 Minuten. Aber haben Sie keine Angst, ich werde nicht überziehen. Normal hätte ich jetzt gefragt, ob ich 5 Minuten überziehen darf, aber da ich gleich noch eine Sitzung habe, eine, die nicht so viel Spaß macht wie diese Vorlesung, eine Senatskommissionssitzung, muss ich heute auch pünktlich aufhören. Immerhin ist das Schöne, wenn man die so hier am heimischen Computer macht, kann man auch gelegentlich mal ein bisschen unaufmerksam sein. Das sieht man ja nicht so. Das eine will ich Ihnen aber noch kurz vorführen. Einen Auftritt, den Apollo noch live hat, und zwar hier mal nicht als Deus Ex Machina, sondern als Prologsprecher in Euripides ältester erhaltener Tragödie der Alkestis, die 438 vor Christus aufgeführt wurde, die eine ganz besondere Tragödie insofern ist, als sie ein ausdrücklich märchenhaftes Sujet hat. Sie fußt auch im Mythos, aber auf besondere Weise. Es geht hier um etwas, was es an sich in der griechischen Mythologie nicht gibt oder nur im Ausnahmefall gibt, nämlich um die Auferweckung von Toten. Das können normalerweise die griechischen Götter nicht. Da ist der christliche Gott ihnen also ganz eindeutig bei Weitem überlegen. Das verstößt gegen die Weltordnung und so hat dann, das ist in der Vorgeschichte, Zeus als sein Enkel Asklepios, eigentlich nur ein Halbgott, Sohn des Apollon, angefangen hat. Asklepios ist ja heute noch der Schutzpatron der Ärzte, bekannter unter seinem lateinischen Namen Aesculap, also Aesculapius. Hat nicht nur angefangen, die Menschen auf alle nur erdenkliche Art von Krankheiten zu heilen, sondern sogar noch sie dann eben von den Toten wieder aufzuerwecken, woraufhin Zeus ihn mit einem Blitz erschlägt, weil diese Hybris dann zu viel wird. Daraufhin wird Apollon sauer, dass eben sein Vater seinen Sohn, also seinen Apollons Sohn umgebracht hat. Und weil er Zeus nichts tun kann, bringt er die Kyklopen um, die Zeus die Blitze schmieden. Auch schon wieder eine problematische Handlung, weil die ja nichts dafür können, reine Befehlsempfänger sind. Daraufhin zeigt Zeus, wer am längeren Hebel sitzt und verurteilt Apollon dazu, 7 Jahre lang bei einem Menschen Sklavendienste zu leisten. Das macht er bei dem thessalischen König Admet. Admet weiß natürlich, was sich gehört und er weiß auch, dass wenn man einen Gott als Sklaven hat, dass man trotzdem aufpassen sollte, dass man es nicht zu weit treibt, denn wenn die 7 Jahre um sind, ist man eben selber noch Mensch und der Gott ist wieder Gott. Und so freunden sich Apollon und Admet an. Und als Admet dann sterben soll, noch als junger Mann, durch den Beschluss der Schicksalsgöttin der Mäuren, hilft Apollon ihm, indem er die Mäuren besoffen macht. Und erwirkt, dass also Admet einen Aufschub erwirkt, nicht nur, sondern auch, dass wenn er dann dereinst wirklich sterben soll, dass jemand stellvertretend für ihn sterben darf. Und dazu erklärt sich Admets Frau Alkestis bereit, die Titelfigur. Und das Stück beginnt damit, dass Apollon den eben die Vorgeschichte erzählt und den Todesgott Thanatos, der hier tatsächlich einmal auch selbst auftritt, herannahen sieht und daraufhin dann meint, okay, also ich selber darf als Gott, der der Oberwelt angehört, als olympischer Gott, würde durch Berührung mit dem Tod befleckt. Ich mache mich jetzt mal davon. Und das macht er dann auch, kurz gesagt, greift also nicht weiter ins Geschehen ein. Alkestis stirbt. Und der Retter kommt dann aber von einer anderen Stelle her. Admet ist dann wenigstens tief verzweifelt und kommt dann zu spät selbst zu der Erkenntnis, dass er dieses Opfer nicht hätte annehmen dürfen eigentlich. Aber sein Freund Herakles kommt, und das ist jetzt das Märchenhafte an dieser Situation. Als Herakles erfährt, was los ist, bricht er schnurstracks zum Eingang der Unterwelt auf, fängt Thanatos gerade noch rechtzeitig ab, besiegt ihn im Ringkampf und bringt Alcestis wieder zurück. Alcestis lebt dann weiter und alle sind glücklich und zufrieden oder auch nicht, denn es bleibt natürlich die Frage im Raum stehen, ja, wie geht eine Ehe weiter, in der der Ehemann bereit war, das Opfer seiner Ehefrau relativ kalt lächelnd anzunehmen und erst hinterher Gewissensbisse zu kriegen. Die Frage beantwortet Euripides nicht, die ist jetzt auch nicht unser Thema. Was für unser Thema wichtig ist, dass wir Apollon hier wieder als einen gutwilligen Gott erleben, der hier aber tatsächlich auch ganz passiv ist. Er Weiß sagt zwar, dass Herakles Alcestis retten werde, aber er selbst stiehlt sich in dem Moment, als der Tod sozusagen mit ins Spiel kommt, davon. Er weist sich aber also nicht als selbst nicht als hilfreicher Gott. In dem letzten Stück, das ich dann nächstes Mal zu Beginn behandeln will, im Ion, tritt er wieder selbst nicht auf, aber bestimmt die Handlung des ganzen Stücks. Und da ist das dann wieder besonders interessant, weil in der Deutung auch sehr umstritten. Den Hauptteil der nächsten Sitzung werde ich mich dann allerdings seiner Zwillingsschwester Artemis, die auch für unser Thema sehr ergiebig ist, zuwenden, mit einem Sidekick auf ihrer ungeliebte Halbschwester Aphrodite, die im Hippolytos des Euripides treten beide auf, und deswegen ist es auch sinnvoll, sie beide zusammen zu behandeln. Ja, wieder, ich habe diesmal am Anfang der Sitzung vergessen, Sie daran zu erinnern, dass Sie noch Fragen zum letzten Mal stellen können. Wenn ich das am Anfang der nächsten Sitzung wieder vergesse und Sie noch Fragen haben, dann melden Sie sich bitte energisch zu Wort. Ansonsten erstmal eine gute Woche und bleiben Sie bei aktuell ja wieder hoffentlich weiter sinkender Inzidenzen gesund. Alles Gute. Tschüss. Danke.
Tschüss. Wiedersehen. Tschüss.